Oh, ich glaube, das gibt's nicht, eine perfekte Welt.
Wenn alle Frieden, alle glücklich sind und alle was zu essen haben.
Und was müsste sich dafür ändern?
Alles, alles. Die Welt ist katastrophal. Die Rentner werden im Stich gelassen, unsere Obdachlosen werden im Stich gelassen, alles nur für die Ausländer.
Wir sind jetzt gerade in der Weihnachtszeit und ich glaube, das sagt ja ganz viel aus. Liebe, Respekt, Vertrauen, Werte. Wenn das wäre, dann hätten wir ganz viele Probleme, die wir jetzt haben, in Deutschland nicht mehr.
Selten schien in den letzten Jahren die heile oder perfekte Welt so weit entfernt wie im Moment. Ein Grund, mal zu hören, ob es denn überhaupt noch so etwas wie politische Visionen oder Utopien gibt. Und damit herzlich willkommen am Heiligabend im rbb24 Inforadio. Ich bin Ursula Voss-Henrich. Eine Sehnsucht nach einer heilen oder zumindest etwas besseren Welt gibt es schon noch. Aber wie könnte die aussehen? Ökologisch, sozial gerecht, demokratisch? In der nächsten halben Stunde lernen wir Menschen kennen, die vielleicht keine großen Visionen, aber doch immerhin klare Forderungen und Ideen haben und die selbst etwas in ihrem Leben ausprobieren. Im brandenburgischen Michendorf zum Beispiel, dort praktizieren rund 80 Menschen ein gemeinschaftliches Leben, das ökologische Werte, Nachbarschaft und Individualität unter einen Hut bringen will. Sebastian Schade hat das Projekt besucht.
Michendorf. Ein Ort wie aus dem Bilderbuch. Aufgeräumte Vorgärten, breite Straßen, eine Siedlung aus Einfamilienhäusern. Im Hintergrund hört man das leise Rauschen der Autobahn. Zwischen den Reihen klassischer Häuser fällt der Wohnmichel sofort auf. Ein Grundstück mit 5 Wohnhäusern, einem Gemeinschaftshaus und einem großen Garten. Alles getragen von der Idee, Ressourcen und Verantwortung zu teilen. In jedem der Häuser gibt es auch Gemeinschaftswohnungen mit einem Wohnzimmer und einer Küche. Hier erzählt Bewohnerin Anja, wie sie mit ihrem Partner und ihrem Hund im Wohnmichel wohnt. Ihre freundliche Art sorgt dafür, dass sie mit fast allen Michendorfer Hundebesitzern ins Gespräch kommt.
Also mir ist es beim Spaziergang mit dem Hund schon einmal passiert, dass ich mit einer Frau sehr, sehr freundlich sprach. Wir haben uns unterhalten und sind ein ganzes Stück zusammen gegangen und dann fragte sie irgendwann, wo ich wohne und dann habe ich gesagt, na, im Wohnmichel. Und dann sagte sie, ach, bei den Verrückten wohnen sie.
Ebenfalls im Wohnmichel wohnt Daniel. Auf den ersten Blick wirkt er zurückhaltend, aber wenn er über den Wohnmichel spricht, sprüht er vor Begeisterung.
Es gibt Leute, die fahren alle zusammen in Urlaub und es gibt Leute, die essen alle zusammen oder haben gar keine eigenen abgeschlossenen Räume mehr. Das ist auch für mich eine sehr gute Mischung, weil man hat seine Rückzugsräume, man hat sein Ding, wo man auch sich mal alleine von der Gemeinschaft erholen kann. Aber wenn man auf dem Dorfplatz hier zum Beispiel draußen, wenn man da hingeht, da ist immer jemand, da kann man sich immer unterhalten. Also bin eigentlich eher ein zurückgezogener Mensch. Ich habe so ein bisschen darauf gewartet, dass es mir auf die Nerven geht, aber es ist bisher noch nicht passiert.
Die Frage, wie man zusammenleben will, stand von Beginn an im Mittelpunkt. Ab 2013 suchten die Initiatoren des Wohnmichels Mitstreiter für ein gemeinschaftliches, ökologisches Zusammenleben. Die Arbeit wurde in Arbeitsgruppen aufgeteilt. Je nach Motivation und Wissen konnte sich so jeder einbringen. Ein System, das bis heute das Fundament des Projekts bildet. Wohnmichel-Bewohner Daniel.
Die Synergieeffekte sind das, was ich wirklich toll finde. Dass ich einfach, wenn ich ein obskures Werkzeug brauche, dass ich in den Gruppenchat schreibe und nach 2 Minuten habe ich es. Wenn ich gerade ein Gemüse nicht mehr zu Hause habe, dann gibt es meistens irgendjemand, der das stellen kann. Es ist halt eine sehr aktiv gelebte Nachbarschaft und ein menschliches Miteinander. Das möchte ich nicht mehr missen.
Der Wohnmichel ist ähnlich einer Genossenschaft organisiert und ist Teil des Projektverbunds Mietshäuser-Syndikat. So soll verhindert werden, dass die Gebäude an Investoren verkauft werden. Die Baufinanzierung erfolgt über private Direktkredite, wie etwa beim Gemeinschaftshaus. Neben einer großen Küche und einer Art Dorfladen besteht das vor allem aus einem großen Saal. Dort sammeln sich Stühle, Tische und mehrere Flipcharts mit unzähligen beschriebenen Karteikarten der letzten Mitgliederversammlung. Zunächst umstritten ist das Haus heute ein Symbol für die Stärke der Gemeinschaft, findet Daniel.
Ich bin jeden zweiten Tag mit meinem Sohn drüben und spiele Tischtennis. Aber da habe ich das Gefühl, die Gemeinschaft hat was hingestellt, wo wir uns selber nicht unbedingt zugetraut hätten.
Annecke wohnt mit ihrer Tochter hier in einer Zwei-Zimmer-Wohnung und ist seit der Gründung des Projekts dabei.
Also wichtig ist, glaube ich, vielen von uns, aktiv die Gemeinschaft auch zu fördern und zu gucken, dass das moderiert ist und sich durchaus auch da Unterstützung von extern zu holen.
Die Entscheidungen im Wohnmichel werden im Mehrheitsprinzip bei den regelmäßigen Mitgliederversammlungen entschieden. Da gehören auch Konflikte dazu. Anja hatte vorher in Berlin in anderen gemeinschaftlichen Projekten gelebt. Sie lobt die Offenheit der Gruppe, mit Problemen umzugehen. Oft mit Unterstützung von Coaches, deren Methoden simpel, aber effektiv sein können.
Wir haben uns schlicht und ergreifend zu zweit rausgeschickt, geht mal für eine halbe Stunde spazieren und haben dann tatsächlich mit dem Format, dass eine Person 5 Minuten erstmal spricht und die andere nur zuhört und dann die andere antwortet und auch 5 Minuten hat und so weiter. Das hat super gut funktioniert, auch so für kleine Dinge, die im Alltag sonst einfach hinten runterfallen, wie einfach das so sein kann, so manche Dinge einfach aus der Welt zu schaffen. Das hat mich ziemlich beeindruckt.
Für die Mutter Anneke ist der Wohnmichel nicht nur ein Gewinn für die Erwachsenen. Besonders die Kinder profitierten von der Freiheit und dem sicheren Umfeld, das die Gemeinschaft bietet.
Die sind draußen und die spielen, die Kleinen und die Großen und mit Verstecken. Und wenn ich dann auch zum Beispiel sehe, wie die miteinander ihre Konflikte lösen, wo ich so denke, wow, da kommt was an bei denen. Und manchmal machen die das sogar besser als wir.
Der Wohnmichel versteht sich auch als eine Einladung, neue Wege zu denken. Sei es im eigenen Wohnprojekt oder in der Art, wie wir mit anderen zusammenleben.
Sebastian Schade über das Projekt Wohnmichel im brandenburgischen Michendorf. Die Gegenwart ist keine Zeit für Optimismus oder für politische Visionen, so scheint es. Die Träume vom Sozialismus als gerechtes Gesellschaftssystem sind zerplatzt. Andere fortschrittliche politische Entwürfe zerbröseln an der Realität der Klimakrise, an den aktuellen Kriegen und der politischen Gemengelage. Paulina Fröhlich will sich aber davon nicht aufhalten lassen. Sie ist stellvertretende Geschäftsführerin des Thinktanks Progressives Zentrum, einer öffentlich und privat finanzierten Denkfabrik. Dort entwirft sie politische Zukunftsstrategien und setzt sich ein für eine widerstandsfähige Demokratie. Ich habe Paulina Fröhlich in ihrem Büro getroffen und sie gefragt, ob sie Optimistin ist.
Ja, mir fällt fast schon ein zu sagen, leider ja, aber bin ich doch. Woraus speist sich Ihr politischer Optimismus? Also einmal bin ich Progressive und wir Progressive sind Optimisten. Wir wollen Veränderung und Fortschritt und wir glauben immer, dass gute oder bessere Zeiten noch vor uns liegen oder vor uns liegen können. Aber ich bin auch deswegen Optimistin, weil ich finde, dass es sehr viele Beispiele gibt in dieser langen, jahrtausenden Geschichte von uns Menschen, wie immer wieder Personen gekommen sind und in widrigen Umständen doch das Ruder rumgerissen haben oder gute Ideen hatten, Menschen versammelt haben hinter einer richtigen Idee. Also ich glaube einfach lieber an das Gute als an das Schlechte.
Die richtige Idee, was ist denn in den Augen des Progressiven Zentrums die richtige Richtung?
Ich würde sagen, fürs Progressive Zentrum gilt, dass Ideen, die der Gesellschaft gemeinwohlorientiert nutzen sollen, die zum Beispiel bestimmte Bedrohungslagen wie die der Klimakrise verstehen und akzeptieren, also sozusagen das ökologische Mitdenken wollen für die Zukunft, die soziale Verhältnisse unter Menschen verbessern wollen, die das Europäische als eine Stärke, mehr als eine Schwäche verstehen. Das ist so ein gedanklicher Korridor, wenn ich ein bisschen schärfer werden soll, den wir da gehen.
Man hat im Moment ja eher den Eindruck, dass Gesellschaftsmodelle Konjunktur haben, die in eine andere Richtung gehen, ja, in denen rückwärtsgerichtete Modelle, konservative wieder Konjunktur haben. Wo sehen Sie da die Chancen für progressive Gedanken und Modelle?
Erstmal stimme ich der Analyse zu. Ich glaube, die Wurzel für dieses Phänomen liegt in Unsicherheit, im Gefühl von Unsicherheit, das wächst. Und das ausgelöst wird durch ganz unterschiedliche, vor allen Dingen auch globale Phänomene. Also wie Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine hat ein unglaubliches Unsicherheitsgefühl unter den Menschen losgetreten. Und Sicherheit, also das, wonach man dann den Bedarf empfindet, ist erstmal, und das müssen wir konstatieren, glaube ich, ein konservativ assoziiertes Thema und kein progressiv assoziiertes Thema. Ich glaube, wir müssen erstens ehrlich sein in dieser Analyse und anerkennen, dass es ein Bedürfnis nach Sicherheit gibt. Und im zweiten Schritt uns fragen, was ist eigentlich ein progressives Sicherheitsangebot? Was ist denn eine progressive Deutung von Sicherheit in Migrationsfragen? Da würde ich zum Beispiel jetzt mal sagen, persönlich gesprochen, ich möchte, dass es die Sicherheit von Geflüchteten mit einschließt, dieses Konzept. Was ist denn eine Sicherheit für zukünftige Generationen in Bezug auf Finanzpolitik von heute, in Bezug auf Umweltpolitik von heute. Also mit anderen Worten, ich glaube, Progressive müssen sich, und das tun wir auch als Progressives Zentrum, der Frage nach ihrem Sicherheitsverständnis widmen und prüfen und überlegen, wie lässt sich das eigentlich altersnah und nachvollziehbar anbieten, sodass es in eine attraktive Konkurrenz mit dem derzeitigen Sicherheitsverständnis treten kann.
Wie gefährlich sind denn die ja auch Attacken von Rechtspopulisten gegenüber der liberalen Demokratie? Man kann ja schon fast sagen, die greifen wirklich auch das demokratische System an.
Ich würde weitergehen. Ich würde sagen, zum Ende dieses Jahres 2024 verzeichnen wir einen ernstzunehmenden Strukturbruch der liberalen Demokratie. Das bedeutet, dass es einen relevanten Anteil in unserer Bevölkerung gibt, die Demokratie, die liberale, gar nicht als hilfreich und gut und verteidigungswert und entwicklungswert sozusagen bezeichnen würden. Und dann fängt das System an zu bröckeln, weil eine Demokratie ohne Demokratinnen und Demokraten ist morgen keine mehr.
Was setzen Sie denn diesen Zweiflern oder dieser Unsicherheit entgegen? Was sagen Sie den Menschen denn?
Ich sage erstmal, du hast recht, Demokratie nervt, ist anstrengend. Aber jetzt müssen wir mal schauen, was sind de facto die Vor- und Nachteile von einem vermeintlichen autokratischen Herrscher, einer autokratischen Herrscherin, die durchregiert sozusagen und nach eigenen Vorstellungen das macht, was einfach und richtig ist. Wenn wir in die USA schauen und Donald Trump ansehen, der wirklich nach Gutdünken das tut und lässt, was er für richtig und falsch hält, wird das zum sichtbaren Nachteil von bestimmten gesellschaftlichen Gruppen. Und dann möchte ich diese Menschen eben fragen, ist dir lieber, dass wir die gesamte Gesellschaft mit in den Blick nehmen, langsamer sind, aber dafür darauf achten, dass wirklich niemand unter die Räder kommt? Oder geht es darum, dass wir hier ein Ungleichgewicht reinbringen? Dann mach dich ehrlich. Dann sag, du findest, es gibt Menschen, die sind mehr wert und besser und die sollten vorrangig bevorteilt werden und andere, die lohnt es zu übergehen. Da kriege ich meistens aber nein, so meine ich das ja nicht. Okay, das ist gut. Dann sind wir uns schon mal einig, dass wir es so nicht meinen. Dann lass uns genauer drauf schauen. Und dieser Fokus auf das, was rauskommt, also Demokratie muss mir Wohlstand versprechen, muss mir Aufstieg versprechen, muss mir Frieden versprechen, das ist, glaube ich, ein Wunschdenken, dem ich auch gerne angehören würde, aber bei dem ich immer mehr glaube, dass es uns eigentlich in eine Misere bringt und in einen Trugschluss. Denn Demokratie ist letztlich eine Aushandlungsmethode und nicht ein Ergebnisversprechen.
Aber vielleicht braucht es ja doch in Zeiten von KI und Social Media und den ganzen Strukturen, die im Umbruch sind, neue Formen und vielleicht auch neue Beteiligungsformen.
Ja, das glaube ich auch. Zum Beispiel gibt es ja die Idee des gelosten Bürgerrates schon seit längerem. Mittlerweile hat er auch schon öfter in Deutschland stattgefunden, sogar sehr häufig in Deutschland stattgefunden, von der kommunalen Ebene über den Land bis zum Bund. Und ich halte das für eine sehr gute ergänzende Idee, nämlich als deliberatives Element. Deliberation bedeutet letztlich, dass es auf den Gedankenaustausch, auf das laute Denken, auf das Anhören des Argumenten des Gegenübers ankommt und nicht eben nur auf das effiziente Entscheiden. Es werden Menschen ausgelost nach Kriterien, dass es möglichst repräsentativ ist, Alter, Wohnort, Berufsstand etc. Diese Menschen kommen zusammen und beraten unter einer Moderation zu einer bestimmten Frage und geben eine Empfehlung an die Politik ab. Und diese Bürgerräte zeigen alle durch die Bank weg, dass die Menschen, die zum ersten Mal an sowas mitmachen, danach sagen, ich will wieder. Und das zeigt doch, dass es eher an Chancen mangelt, denn an Ergebnissen. Das hat Erfolg. Da machen andere Menschen mit als sonst.
Ihre Vision, wie sollte eine demokratische Gesellschaft in 20 Jahren hier vielleicht in Deutschland aussehen?
Oh je. Ich habe gerade ein kleines Kind in der Kita und ich würde mir wünschen, dass das schon in der Kita normal ist, dass sie erste demokratische Elemente erleben, also kleine Abstimmungen mitmachen, kleine Dienste übernehmen, vielleicht eine Wahl haben zu irgendwas. Das gibt es. Das hat zum Beispiel ein Freund von mir von seiner Nichte aus Frankreich erzählt. Also das wünsche ich mir schon mal im Kinderbereich. Ich wünsche mir, dass wir in 20 Jahren viel mehr Schulen haben für die Demokratieerlebnisse, auch gerne mit online-basierter Einbindung, Normalität ist. Und ich wünsche mir, dass wir es geschafft haben, gegenüber den Extremisten, die derzeit uns das Leben so schwer machen und konkret Menschenleben auch bedrohen, dass wir da zwei Bewegungen geschafft haben. Erstens eine Verteidigung und zweitens eine Reform. Dass wir selbst ehrlich waren mit den Teilen, mit denen unsere Demokratie noch nicht gut funktioniert, nicht gut genug ist und dass wir die reformiert und verbessert haben, während wir andere Teile, die sehr wohl sehr gut sind, verteidigt haben. Das wünsche ich mir.
Bürgerbeteiligung als ein Weg zu einer stabileren Demokratie, das sagt Paulina Fröhlich vom Think Tank Progressives Zentrum. Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen, das meinte 1980 der damalige SPD-Bundeskanzler Helmut Schmidt. Das war ungefähr die Zeit, als sich Gudrun Breitschuh-Wiehe und ihr Mann Wolfgang Wiehe in der Bundesrepublik politisch engagierten, mit viel Elan und großen Ideen. 20 Jahre später gründete Gudrun Breitschuh-Wiehe in ihrer neuen Heimat Cottbus mit anderen zusammen den Cottbuser Aufbruch gegen Rechtsextremismus. Ihr Mann Wolfgang Wiehe kam später dazu, auch Pfarrer Christoph Polster ist bis heute dabei. Wie hat sich ihr politisches Engagement entwickelt? Was sind heute ihre Ziele? Silvia Belka-Lorenz hat mit den dreien über Utopien und politischen Realismus gesprochen.
Das Wort Utopie geht zurück auf die altgriechische Verneinung U für Nicht und Topos, der Ort, zusammengesetzt etwa ein Nicht-Ort, das Nirgendwo. Die Idee von einer rundum guten Welt. Kein Philosoph, der an dem Thema vorbeikäme, Halbwüchsige im Idealfall auch nicht.
Mit 16, 17, wo man sich engagiert hat für Umwelt. Wir kommen ja aus dem Westen und da war das natürlich Atomkraft so ein besonderes Thema.
Es gab so einen Sommer, kann ich mich noch erinnern, der Proteste und der Demonstration. Wir waren jedes Wochenende irgendwo gegen Atomkraft. Dann war ja die Nachrüstung. Aber ich hätte nie irgendwie einen Pflasterstein genommen und hätte den geworfen. Also das ist eine Utopie immer gewesen, Pazifismus.
Gudrun Breitschuh-Wiehe und ihr Mann Wolfgang Wiehe, beide Mitte 60. Sie ist gebürtige Berlinerin, er stammt aus Ostwestfalen. Jener Sommer der Proteste liegt einige Jahrzehnte zurück. Jetzt sitzen wir bei Espresso in der schönen Altbauwohnung der beiden und stellen fest, so unterschiedlich waren die Kindheitsideale in Ost und West nicht. Weltfrieden, satt zu essen für alle, alles Gute und bitte auf einmal.
Das war sicherlich für alles gut auf einmal.
Ja, auf jeden Fall. In jungen Jahren war man ja engagiert ohne Ende und hatte die blühendsten Vorstellungen, was man alles umsetzen könnte. Das hat sich natürlich relativiert. Das große Thema ist der Kompromiss. Das hätte ich mir natürlich in jungen Jahren, in Gottes Namen, nicht sagen lassen.
Mitte der 90er Jahre verschlägt es die beiden mit ihren Kindern nach Cottbus. Gudrun arbeitet als Fraktionsgeschäftsführerin für Bündnis 90 Die Grünen, Wolfgang als promovierter Biologe an der Brandenburgischen Technischen Universität. Es sind die sogenannten Baseballschlägerjahre. Cottbus erlebt zahllose rassistische und ausländerfeindliche Übergriffe. Die Stadt steht im Fokus der Neonazi-Szene aus Ost und West. Menschen unterschiedlichster Herkunft und Weltanschauung, die das nicht kampflos dulden wollen, gründen 1999 den Cottbuser Aufbruch. Gudrun Breitschuh-Wiehe gehört zu den Gründungsmitgliedern.
Da sind sehr unterschiedliche Einstellungen zusammengekommen, aber der Grundkonsens war, dass man sich engagieren wollte halt gegen die rechtsextremen Vorfälle, die es in Cottbus gab. Ich glaube fest an die Demokratie und ihre Werte.
Demokratie so als friedlicher Aushandelsprozess, dass ich das an meine Kinder und auch an die nächste Generation vielleicht weitertragen kann. Das haben wir also auch, glaube ich, versucht, ne, in der Erziehung.
Eine tragende Säule nicht nur des Cottbuser Aufbruchs, sondern der Cottbuser Zivilgesellschaft überhaupt ist der Pfarrer Christoph Polster. Sein politisches Engagement beginnt 1980 in der kirchlichen Friedensarbeit der DDR. 1989 gehört er zu den Begründern des Neuen Forums. Nicht allein der christliche Glaube hat sein Bild von einer besseren, einer guten Welt geprägt. Er hat in der DDR zunächst Meteorologie studiert.
Naja, sowohl die meteorologischen als auch die weltpolitischen Konflikte sind ja so, dass sie an den realen staatlichen Grenzen kein Halt machen. Und wer sich um eine umweltverträgliche Gesellschaft bemüht, der denkt nicht nur an sich selber, sondern über diese Grenzen hinweg. Glücklicherweise konnte ich diese ideologischen Engziehungen überwinden. Da gab es viele Menschen, die mir geholfen haben.
Mit seinen vielen Fragen und Zweifeln entspricht Polster nicht dem Bild des sozialistischen Absolventen. Er wird exmatrikuliert, aber er bleibt in Berlin. Er macht Musik, Theater, jobbt als Bühnenarbeiter am Berliner Ensemble. Künstler, Christen, Freunde aus vielen Ländern tragen zu seiner Überzeugung bei, dass die kleine DDR Teil eines großen Ganzen ist.
Meine Hoffnungen und Wünsche waren immer auf das Machbare, Wünschbare, und mit Menschen verbunden. Das gab Zeiten, da spielte auch die politische Hoffnung eine große Rolle. Insofern war das alles immer sehr in Veränderung begriffen. Aber die Veränderung hat mich auch immer neugierig gemacht, weil ich prüfen wollte, ob das, was ich gerade denke, auf Widerstand stößt oder auf Zustimmung oder auf nochmal eine neue Reflexion.
Utopie ist nicht sein Begriff. Als Christ und Theologe spricht Polster von Hoffnung. Hoffnung, die er als Freund zu vermitteln sucht, wie als Seelsorger.
Wenn ich Menschen sagen kann, dass sie nicht alleine sind, auch wenn ich mal keine Antwort habe, aber mindestens sind wir zu zweit. Unser Leben ist ein Leben, das nicht auf Sicherheit gegründet ist, sondern auf Hoffnung.
Ob ihm der Glaube zwischendurch schon mal ins Wanken gekommen ist?
Selbstverständlich. Und nicht zu knapp.
Eine Grüne, ein Wissenschaftler, ein Theologe. Ost- und Westmenschen. Zusammengefunden haben sie mit vielen Mitstreitern unter dem Dach des Cottbuser Aufbruchs. Sie beharren darauf, dass die schwierige Stadt im Osten bunt sei. Ob das zur Utopie reicht? Wolfgang Wiehe.
Ich bin ein bisschen geerdet worden im Laufe der Zeit. Ich benutze auch häufig das Wort bürgerschaftliches Engagement inzwischen. Was ich ganz, ganz wichtig finde, wir sind hier die Stadtgesellschaft. Jeder Einzelne von uns, sei es, ob man im Chor singt, ob man politisch ein bisschen aktiv ist, ob man Stolpersteine putzt.
Keine Utopie, aber eine unverbrüchliche Hoffnung, so Christoph Polster. Eine Hoffnung, die sich nicht abfinden will mit Angst, mit Ungerechtigkeit und Leid.
Die Hoffnung auf ein wertschätzendes Leben, das diese grottige Aggressivität überwinden kann, da sehe ich mich in einer großen Kontinuität für die Menschen, mit denen ich heute zusammen leben darf und dass ich Werte habe, die wir einander teilen und dass wir uns auch in unserer Hoffnung gegenseitig stärken.
Keine großen Utopien, aber der Glaube an demokratische Kompromisse und eine stabile Hoffnung. Das trägt die drei Mitglieder des Cottbuser Aufbruchs. Silvia Belka-Lorenz hat mit Gudrun Breitschut-Wiehe, Wolfgang Wiehe und Christoph Polster gesprochen. Zu den jungen Leuten, die sich politisch engagieren, gehört der 17-jährige Bruno. Er studiert an der TU Berlin Wirtschaftsinformatik, ist Mitglied im UNICEF-Junior-Beirat und leitet das Berliner UNICEF-Junior-Team. Er geht auf die Straße und an Schulen und informiert Kinder und Jugendliche über die UN-Kinderrechte.
Bei uns im Beirat haben sich da so einige Themen rauskristallisiert. Das sind so Themen wie Kinderarmut, wovon halt in Deutschland sehr viele Kinder noch betroffen sind. Und daraus kommt halt auch, dass nicht alle Kinder die gleichen Startchancen haben. Und wir sind erst zufrieden, wenn alle Kinder ihre Rechte bekommen. Jetzt wurden wir erst letztens von der Frau vom Bundespräsidenten eingeladen. Sie wollte gerne wissen, was wir zur aktuellen Lage so denken. Ja, wir haben hier drei Themen mitgebracht. Das war einmal Klimaschutz, Diskriminierung und Rassismus und Bildungs- und Chancengleichheit. Ich finde, man sieht, dass es momentan Kinder und Jugendliche irgendwie die unterste politische Priorität sind. Und das, was Kinder und Jugendliche auch am meisten angeht, das gerät irgendwie schnell aus dem Blickwinkel und so auch der Klimaschutz. Also es gibt ja die Kinderrechtskonvention, da gibt es ja auch dieses Recht auf Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Und ich finde es besonders wichtig, dass Kinder und Jugendliche in kommunaler Ebene stärker beteiligt werden. Für Kinder und Jugendliche ist das so entscheidend, dieses Umfeld, in dem sie aufwachsen. Und dass man nicht nur mit denen spricht, sondern denen auch zuhört. Und das auch umsetzt, was Kinder und Jugendliche fordern. Und das kann sich auch lohnen, wenn man in Kinder investiert, also rein wirtschaftlich. Weil Kinder und Jugendliche sind ja die Erwachsenen von morgen, die Wissenschaftler von morgen, die Innovationsgeber von morgen. Wenn Kinder und Jugendliche heute auf die Gesellschaft blicken, dann sehen sie eine Gesellschaft, die immer weiter auseinanderbricht. Und ich finde, wir müssen ihnen auch zeigen, dass man auch zusammenhalten kann. Und natürlich eine perfekte Welt, dass die UN-Kinderrechtskonvention, also unsere Grundlage, da wo die Kinderrechte drinne stehen und festgesetzt sind, dass die vollständig in allen Teilen der Welt umgesetzt sind. Das heißt, dass jedes Kind zum Beispiel die Chance auf eine Bildung hat, auf eine Zukunft aber auch, dass jedes Kind das Recht auf Freizeit bekommt, also das Recht bekommt zu spielen und Kind sein zu dürfen. Das im Grunde genommen eigentlich, dass jedes Kind das Recht auf eine Kindheit bekommt.
Wenn alle Kinder auf der Welt genug zu essen hätten, zur Schule gehen könnten und Schutz vor Gewalt bekämen, wenn sie also eine Kindheit hätten, dann sähe die Welt in der Tat anders aus. Die Umsetzung der UN-Kinderrechte, der 17-jährige Bruno setzt sich dafür ein.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.